Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Ich glaube, wir können immer Verbindungen zu allen Menschen aufbauen und diese Brücke bauen. Und wenn uns das alleine nicht gelingt, dann müssen wir uns nur bewusst sein, dass Brückenbauen manchmal echt anstrengend ist und dass wir mehrere Menschen brauchen, um diese Verbindung, diese Brücke zu der anderen Person herzustellen. Wir müssen das nicht tun, aber ich finde, es ist sehr, sehr wertvoll, um Konflikte eben nachhaltig klären zu können und aufzulösen.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Konflikte lösen, schwierige Situationen im Kita-Alltag meistern. Ja, Konflikte begegnen uns im Kita-Alltag in vielfältigen Ebenen und Situationen. Heute möchten wir die Konflikte auf der Erwachsenenebene etwas näher beleuchten, denn Unstimmigkeiten mit Eltern und KollegInnen fordern Fachkräfte auf eine ganz besondere Art und Weise heraus. Und allein das Wort Konflikt kann bei einigen Menschen das innere Alarmsystem alarmieren, während andere in ihnen Wachstum und Entwicklung sehen. Konflikte aber achtsam anzusprechen, will gelernt sein. Denn wir wissen, Unstimmigkeiten erleben wir regelmäßig. Und die Kinder, die beobachten ganz, ganz genau, wie wir mit diesen umgehen. Dabei stellen sich die Fragen, wann handelt es sich um einen Konflikt? Wie entsteht dieser? Und wie kann ich Konflikte gekonnt und ohne Sorge ansprechen? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Herrn Sasse zu einem Gespräch eingeladen. Er ist Heilerziehungspfleger, Deeskalationstrainer, ausgebildet in der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg und der videobasierten Beratung nach SPIN und auch VHT-Coach. Und Herrn ist auch Autor vom Buch Konflikte lösen. Herzlich willkommen, Herrn.
Hallo Katrin.
Gibt es etwas, was du zu deiner Person noch ergänzen magst?
Also was ich immer wichtig finde, ist eben zu sagen, dass ich auch Konflikte in der eigenen Familie mit meinen beiden Söhnen erlebe, 2 und 5 Jahre, und mich da immer wieder ausprobieren kann. Ich glaube, das ist nochmal was, was ich mit reinbringe, wo ich wirklich alles, was ich so auch in dem Buch beschreibe, immer wieder auf den Prüfstand stellen darf. Ja.
Ja, die private Ebene, die spielt bei so vielen Bereichen eine wichtige lernende Rolle, definitiv. Ne?
Ja.
Ja, Hergen, was meinst du, was beschreibt ein Konflikt? Wie entsteht ein Konflikt, so zum Eingang, um die Hörerinnen ein Stück mitzunehmen?
Ja, das ist spannend. Ich habe dazu mal viele Leute auf Instagram befragt, was ist eigentlich ein Konflikt? Und komischerweise hatten fast alle eine unterschiedliche Definition von Konflikt. Und ich habe dann bei Schulz von Thun mal nachgeguckt und habe eine ganz spannende Definition von Konflikt gefunden. Und da heißt es, dass ein Konflikt gegeben ist, wenn ein Verhalten auftritt, das der andere als inakzeptable Beeinträchtigung erlebt und dass der eine nicht oder nicht hinreichend zu ändern bereit ist, wenn er von dieser Beeinträchtigung erfährt. So, insofern glaube ich, dass ich in meinem Leben häufig innere Konflikte hatte und gar keine äußeren Konflikte, weil mich ein Verhalten beeinträchtigt hat. Ich dann aber erstmal meine Urteile, ne, meinen Frust, meinen Ärger gegangen bin und habe es aber gar nicht angesprochen. Das heißt, mein Gegenüber weiß vielleicht gar nichts davon, dass das Verhalten beeinträchtigend wirkt auf mich. Und insofern ist da noch gar kein Konflikt. Also ich muss sagen, ich habe sehr wenig Konflikte, glaube ich, erlebt in meinem Leben. Es waren viele innere Konflikte. Ne? Ich habe es mit mir selber ausgemacht und habe es vermieden, diese Differenz, die wir miteinander haben oder die ich erlebe, offen anzusprechen. Und wenn das passiert, dann ist ja immer die Chance da, dass sich das verändert, die Situation. Wenn sie sich nicht verändert, erst dann haben wir einen Konflikt. Also das ist, finde ich, nochmal ein längerer Prozess, bis so ein Konflikt überhaupt entsteht. Ne?
Also da auch sehr individuell und unterschiedlich von Person zu Person. Harmonie liebendere Personen, höre ich, schlucken es vielleicht eher runter und machen es mit sich aus, wobei ein Konflikt ja dann nicht weg ist, ne? Es brodelt ja dann, je nachdem, wie gekonnt man das denn in sich klären kann, ja weiter.
Und ich finde, man sollte es auch nicht immer mit sich klären. Also es gibt Dinge, wo ich mir überlegen kann, so, ist es das wert, das jetzt anzusprechen? Aber warum sollte ich es nicht ansprechen? Also es macht es ja lebendig, es macht das Miteinander ja offen und schafft ja auch Vertrauen. Wenn ich etwas habe und es ansprechen kann und mich wohlfühle damit, dann weiß mein Gegenüber ja auch, okay, woran er oder sie ist bei mir. Ne? Und das finde ich ist eine sehr wertvolle Eigenschaft. Wenn wir die Art und Weise, wie wir es ansprechen, so wählen, dass es wertschätzend und respektvoll bleibt. Und das ist auch schon ein Grund dafür, warum Konflikte aus meiner Sicht entstehen. Häufig gar nicht in der Sache, so eine sachliche Ebene ist ja das, was wir häufig fordern. Da sind aber die wenigsten Konflikte, weil sachlich gesehen kann man den logischen Verstand nutzen und kann irgendwie Dinge klären und Lösungen finden. Das wünschen wir uns ja alle. Aber die Art und Weise, wie kommuniziert wird, führt ganz häufig dazu, dass auf der anderen Seite so eine Verweigerung entsteht oder vielleicht auch so ein drohender Gesichtsverlust. Also ganz oft erlebe ich einfach diese bedrohliche Situation, wenn wir Dinge ansprechen, die uns stören. Dann kommt so ein Urteil, dann kommt so ein Vorwurf und unser Gegenüber geht sofort, ne, ist alarmiert, das eigene Alarmsystem sieht da eine Bedrohung und geht dann von sich aus auch wieder in diesen Gegenangriff oder vielleicht auch Fluchtmodus. Ne? Und dann ist natürlich so eine Dynamik entstanden, die dazu führt, dass sich so eine Differenz zu einem Konflikt verhärtet und sich auch erstmal schlechter lösen lässt. Weil es geht nicht um die Sache, es geht um die Art und Weise, wie wir gerade im Kontakt miteinander sind.
Vielleicht darf ich dazu mal ein kurzes Beispiel öffnen und wir gucken uns das mal an dem Beispiel an.
Ja.
Also stellen wir uns vor, ich bin total genervt und total außer mir, innerlich brodelt's, weil meine Kollegin wieder zu spät aus der Pause kommt. Und ich denke dann so, ach, spreche ich das jetzt an, spreche ich es jetzt nicht an und überlege schon, was mache ich denn, wenn sie jetzt wiederkommt. Also ich bin total geladen, merke aber, so richtig runterschlucken möchte ich die Situation jetzt nicht.
Ja.
Kannst du uns verraten, was wir in dem Moment vielleicht, fangen wir so an, auf keinen Fall tun sollten?
Ja, auf keinen Fall. Also das sind die Klassiker, die ich da so schön finde. Einfach drauf los und der Kollege mal sagen, wie es mir geht. Und die anderen stehen womöglich auch noch drumherum. Also das Kollegium ist dabei. Und ich lasse jetzt einfach mal raus, wie es mir geht. Da haben wir nämlich die besondere Gefahr, dass die Kollegin, die da zu spät gekommen ist für mich, so einen drohenden Gesichtsverlust erleben kann. Und das ist wirklich eine Sache, die sollten wir vermeiden, denn wenn jemand sein Gesicht verliert vor der eigenen Gruppe, da können wir nicht auf Kooperation oder auf ein friedliches Miteinander hoffen. Da wird wirklich für sich und für sein Gesicht gekämpft und vermutlich auch mit allen Mitteln. Also da kommen dann Vorwürfe oder so ein paar Gegenangriffe. Manchmal wird es auch beleidigend dann vielleicht, du bist aber auch Erbsenzählerin, sag mal, diese paar Minuten, was stellst du dich eigentlich so an, könnte passieren. Und das empfehle ich nicht zu tun. Also einfach drauf los ist vielleicht so ein Impuls, den man mitbringt, der aber nicht immer wirklich hilfreich ist. Das andere sind eben die eigenen Urteile, ne? Oder Vorwürfe oder auch Wertungen, dass du ständig zu spät bist, ne? Und nie bist du pünktlich. Und sag mal, hast du es nicht gelernt, dass man im Berufsleben auch einfach mal sich an Regeln halten muss und du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt? Wäre auch so ein Klassiker, der auch nur zu Verhärtung und zum Konflikt führen würde. Also das sind alles so Sachen, nee. Und es gibt noch einen Punkt, finde ich auch ganz spannend, die Ich-Botschaften. Das ist super, weil wir haben das ja immer gelernt, formulier möglichst oder bleib bei dir, das ist gut, das finde ich auch. Und Ich-Botschaften sollen helfen. Aber das stimmt nicht, weil ich kann auch sagen, ich finde dich und dein Verhalten scheiße. Da wird die Ich-Botschaft überhaupt nicht deeskalierend wirken und bringt nichts. Bei mir bleiben ist wichtig, aber diese Ich-Formulierung bringen uns nicht weiter. Und ein Klassiker gibt's auch noch, vielleicht kennst du den, das ist, wenn wir so eine Differenz haben und denken, okay, dann geht es jetzt um Kritik, dann Kirsche, Kaktus, Kirsche, habe ich letztens in der Kita gehört, nennen die das. Man nennt das manchmal auch so Sandwich-Kritik, dass man erstmal eben sagt, so erst was Positives, dann aus meiner Sicht ganz oft was Vernichtendes und dann wieder was Aufbauendes, Positives ans Ende setzen. Also, das könnte dann so klingen wie, ich schätze dich als Kollegin, aber, und jetzt kommt das vernichtende Urteil, deine ständige Unpünktlichkeit, die nervt mich zu Tode. Und übrigens, du hast ganz schicke Schuhe, die finde ich toll. So, ne? Bringt ja überhaupt nichts. Und das sind eben auch so alte Denkmuster in der Kommunikation, die ja immer noch gelehrt werden. Also Kritik so zu verbalisieren und so zu verpacken, ich finde, das ist sehr entmenschlichend. Also das hat nichts damit zu tun, wie es mir wirklich geht, sondern ich versuche Einfluss zu gewinnen. Das ist grundsätzlich okay. Aber mit Methoden, die nicht dienlich sind. Also die können tatsächlich so Konflikte einfach noch weiter verhärten nachher. Ne? Ja. So ein paar spannend. Klassiker vorweg.
Jetzt haben wir schon gehört, genau, was sollte die Kollegin nicht tun? Und ich habe mich da auch gerade so reingefühlt und gedacht, ja, aber es klang schon mal ein bisschen nett damit. Ich schätze dich als Kollegin. Mhm. Immerhin kam das schon was, war ein guter Versuch.
Ja.
Was würdest du der Kollegin mit auf den Weg geben? Was sollte sie tun? Also sie möchte es jetzt gerne ansprechen und auch so ansprechen, dass es möglichst gelingt.
Ja.
Und auch was verändert. Wie könnte sie dann vorgehen?
Ja, das Spannende ist, wenn sich diese Frage stellt, dann frage ich mich, warum spricht die Kollegin das nicht einfach an? Also wo ist jetzt die Hürde? Einfach zu sagen, Mensch, du, das ärgert mich, ne? Bist jetzt zu spät gekommen, das dritte Mal diese Woche, bitte sei nächstes Mal pünktlich. Wo ist das Problem? Und ich glaube, das Problem ist häufig da, dass also diese Basis, die gemeinsame Basis nicht da ist. Das heißt, es wurde noch nicht ausreichend in die Beziehung miteinander investiert. Deswegen, ich finde Beziehungsarbeit im pädagogischen Kontext, wir wissen das alle, super wichtig. Aber im Team ist es genauso wichtig, um wirklich auch Kritik dann formulieren zu können. Und im Grunde ist es diese Basis an Beziehung. Wenn die stimmt, dann wird das Wie nachher auch sekundär. Also das ist eigentlich dann schon fast egal, weil eine wirklich gute Beziehung, da kann ich auch mal sagen, Mensch, das fand ich aber richtig scheiße von dir. Und ganz ehrlich, das machst du jetzt schon zum dritten Mal mit mir. Wie kann das sein? So, da kann ich dir auch einen Vorwurf machen und du sagst, tut mir leid, weißt doch, ne? Jetzt gerade habe ich da so ein bisschen Stress und so. Und dann wird das so ein Geplänkel im Grunde. Und es kann trotzdem sein, dass die Person merkt, okay, das war nicht gut von mir so. Das schadet der anderen Person jetzt, ne, meinem Gegenüber. Verändere ich mal, ist halt so. War jetzt doof, nehme ich mit. Eigentlich ist diese Situation nicht problematisch, wenn die Beziehung stimmt. Wenn so die Frage jetzt kommt, und das scheint öfter zu passieren, und irgendwie haben wir schon Urteile gefällt, Mann, das macht die doch aus Absicht, die will mich doch ärgern, die nimmt mich nicht für voll, die nimmt mich nicht ernst, dann sind das Dinge, die sich in uns aufbauen. Und das finde ich, also es beginnt bei uns, weil du sagst, wie kann ich das ansprechen? Also tatsächlich, so ärgerlich das ist nachher, es beginnt bei uns. Also wie gut bin ich dabei, die Kollegin und das Verhalten voneinander zu trennen? Oder verurteile ich sie als unpünktlichen Menschen, respektlosen Menschen, ne? Andere sind ihr egal, macht, was sie will. So sind das die Urteile, die ich habe im Kopf. Wenn ich die habe, dann können wir auch mit GfK jetzt rangehen und sagen, mach mal die 4 Schritte. Die Kollegin wird merken, dass du das nicht ernst meinst in dem Moment. Also das ist ja so eine Art, unser Körper spricht ja, was wir auch denken, ne? Und was wir wirklich über unser Gegenüber denken. Und da kann ich noch so gewaltfrei im Kontakt sein. Die Abneigung, die sich ja auch übers Gesicht, über die Mimik, auch nur so in so Millisekunden zeigt, nimmt unser Gegenüber super sensibel wahr. Dann ist es nachher so eine komische Botschaft, die nicht ganz stimmig ist. Dann kommt da was. Du sagst mir zwar sehr gewaltfrei, was du möchtest, aber irgendwie finde ich das gerade nicht rund. Ne? Und das ist, weil wir nicht bei uns sind. Wir versuchen eine Formulierungsweise, eine Methode und damit jetzt den Konflikt zu lösen. Aber da ist noch mehr in uns. Das sind unsere Urteile, unsere Wertungen, die Vorwürfe, die wir in uns tragen über diesen Menschen, die es sehr schwer machen, so eine Situation einfach mal eben anzusprechen. Ne? Ist jetzt, ich weiß, es ist nicht zufriedenstellend, wären jetzt 3 Sätze, macht das so, aber ich glaube, das wäre nicht ehrlich, weil in der Praxis wird das so dann auch nicht funktionieren, ne?
Ich kenne aber auch diese Situation, in denen man unbedingt die Harmonie wahren möchte und etwas versucht anzusprechen. Und ich kann mir vorstellen, dass das im beruflichen Kontext einfach viel häufiger greift als im privaten. Ne, da ist man vielleicht auch manchmal lockerer und kann sich auch anders nehmen und darf da auch, also da sind die Grenzen einfach nochmal ganz andere. Ne? Wir sind ja in einem Gesellschaftsraum und die Grenzen sind im beruflichen anders als im privaten. Und wenn ich im beruflichen versuche, etwas anzusprechen und viele Fachkräfte natürlich die Harmonie und das Miteinander wahren wollen, dann strauchelt man automatisch und denkt so, okay, wie mache ich das jetzt? Wie gehe ich jetzt vor? Würdest du empfehlen, wenn ich da so unsicher bin, solch ein Gespräch vorzubereiten?
Ja, unbedingt. Also ich kann gleich mal grundsätzlich auf den inhaltlichen Aspekt eingehen. Das ist nicht die Kunst nachher, das zu machen. Aber das war ja auch der Grund, weshalb ich im Buch gedacht habe, es gibt nicht die 4 Schritte, also es gibt die gewaltfreie Kommunikation, ich liebe die Methode an sich sehr, aber es gibt viel davor und viel danach. Also was wir noch für uns erarbeiten dürfen, um wirklich tiefer zu kommen und Konflikte auch wirklich zu lösen, weil es sich für mich so auch nicht oder schwierig lösen lässt. Gespräche vorbereiten, ja. Und ich würde nochmal aufs Inhaltliche eingehen. Also wenn wir mal nur die inhaltliche Ebene anschauen, also wie kann ich das gut machen, ohne Vorwürfe, ohne Urteile, dann kann ich natürlich ganz klar das Verhalten der Kollegin beschreiben. Ja, dass zum Beispiel du warst vorhin in einer Pause, hast gesagt, um 12.30 Uhr bist du wieder da, jetzt bist du das dritte Mal in dieser Woche 10 Minuten später erst zurück, so. Ne? Vielleicht lasse ich das erst noch weg, aber ich bin ja auch verärgert, meinetwegen sage ich erst, da streiten sich die Geister, jetzt bist du 10 Minuten später da und das ist das dritte Mal diese Woche, so. Und jetzt könnte es sein, dass ich mich ärgere darüber. Ne? Und dann ist aber, warum ärgert mich das? Ne? Und dieses Warum ärgert mich, das ist für die Kollegin wichtig zu hören. Und vielleicht ist das so, weil gerade in der Gruppe totales Chaos ist, ne? Und ich brauche jede helfende Hand. Ne? Ich gehe da wirklich unter, wenn ich da alleine bin und ich rechne so mit dir. Also das Bedürfnis an Unterstützung ist dann groß, das wird dann verbalisiert. Und ich rechne mit dir und wenn ich weiß, dass du um 12.30 Uhr wieder da bist, dann gibt mir das diese Gelassenheit, die ich brauche, um den Kindern auch gerecht zu werden. Und dann merkt die Kollegin schon, okay, das ist für dich wahnsinnig wichtig, ne, dass ich pünktlich bin. Und das ist was anderes, als wenn man sagt, jetzt sei mal endlich pünktlich und es nervt mich. So, nee, du gehst wirklich unter, weil der Stress mit den Kindern und das belastet dich. Und okay, jetzt merke ich, wenn ich mein Verhalten verändere, dann erfülle ich auf einmal bei dir Bedürfnisse. Boah, das ist stark. Also wenn ich, weißt du, also das hat so eine Macht auch, das eigene Verhalten. Und klar, dann gebe ich jetzt Acht drauf, ne? Und jetzt könnte man fragen, okay, wie können wir es schaffen, dass du pünktlich da bist, ne? Was kannst du tun oder was können wir zusammen tun? Ist ja eine offene Frage, ne? Und dann kommt vielleicht, ist doch kein Thema, ich stelle mir einen Wecker, ne? Manchmal in der Pause, da lasse ich die Zeit wirklich, also, weil ich will ja nicht auf die Zeit achten, aber ich stelle mir einen Wecker und der klingelt und dann bin ich wieder pünktlich da. Ja, super, danke, ne? Also es ist dann banal, aber es geht, wie du auch merkst, das Inhaltliche, die Lösung, kein Thema, kriegen wir hin. Aber warum soll ich jetzt meinen Verhalten, warum bist du jetzt so pingelig mit den Pausenzeiten, gönnst du mir das nicht und so? Nee, es geht um meine Bedürfnisse und die sind so wichtig, dass mich das gerade ärgert. Ne?
Ja. Was bei mir passiert ist gerade beim Zuhören, vielleicht geht es den Hörern und Hörerinnen auch so, wenn man so mitgeht, dass gleich auch so eine Entspannung bei mir eintritt. Wenn ich höre, okay, ich bin an meinem Bedürfnis dran und verstehe, warum dieser Ärger in mir auftaucht. Und das ist ja auch so ein schönes Phänomen, wenn ich spüre und mit mir in Kontakt bin, dann plätschert es gar nicht so aus mir raus. Oder manchmal ist es ja nicht ein Plätschern, sondern auch was viel, viel Lauteres. Ja. Sondern ich komme mit mir in Kontakt und kann das ganz anders kommunizieren. Und ich glaube, dieser Schritt ist so immens wichtig. Deswegen vielen Dank nochmal für dieses, an diesem Beispiel, das so zu beschreiben. Der ist so wichtig und mit Übung, weiß ich auch, geht es viel, viel schneller an dieses Bedürfnis zu treten und ranzukommen und sich selbst zu beruhigen. Und im Alltag ist es aber so schwer, ne, sich da wirklich zu besinnen und sich diesen Mini-Moment zu nehmen, zu atmen und zu überlegen, ui, ich merke hier gerade Ärger, wo kommt der denn jetzt her? Was will der mir sagen? Und erst dann in die Kommunikation zu treten. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, wir bleiben so praktisch, weil es einfach so schön ist, an diesen Beispielen zu hören und zu leben, wie es denn funktionieren kann. Und ich kann mir vorstellen, da können auch viele Menschen etwas für sich rausziehen und in der Praxis anwenden. Ich war ganz fasziniert, weil im Buch beschreibst du noch einmal an einem Beispiel mit ehemaligen US-Präsident Obama. Mhm. An einer Rede, wie es gelingen kann, Unbehagen oder was Störendes anzusprechen oder vor sich zu gehen. Also vielleicht erzählst du ganz kurz, bevor ich das vorwegnehme, weil ich fand es sehr schön und da gibt es ja auch das Video zu. Ja. Und eindrucksvoll. Ja, magst du kurz erzählen, von der du weißt, welche Situation
du meinst, unbedingt, oder? Klar. Ja. Macht auch super Spaß, das Video, weil es so ein total toller Moment ist, um zu sehen, wie man es nicht macht. Und normalerweise zeige ich in der videobasierten Beratung eben nicht, wie man es nicht macht. Ich glaube aber, Präsident Obama hat kein Problem damit, auch mal über Fehler zu sprechen, die er gemacht hat. Und so scheitert er quasi 3 bis 4 Mal. Und es geht in der Situation darum, dass er vor Menschen spricht und hinter ihm sind auch nochmal Menschen. Und ich glaube, es ist eine Wahlkampfrede, das weiß ich nicht genau. Aber dahinter ihm steht ein junger Mann oder wie auch immer, ich schätze 25 Jahre. und er hat ein ganz starkes Bedürfnis. Und er geht jetzt für dieses Bedürfnis los mit seinem Ärger, der sich entwickelt hat, und ruft rein. Und Obama will jetzt seine Rede fortführen und ignoriert das, wird lauter. Also er hat den einen Moment, wo er merkt, okay, da ruft jemand, das passt mir jetzt gerade nicht, ich spreche lauter, ich ignoriere das Verhalten. Ist übrigens wunderbar für den Gruppenalter. Machen wir mit Kindern, machen wir mit so vielen Menschen.
Ich wollte gerade sagen, ja. Morgenkreissituationen, in anderen ja. Situationen, ne, wo wir so viele Kinder um uns haben und unsere Message, unsere Botschaft loswerden möchten, mit den Kindern teilen möchten und werden unterbrochen. Was passiert uns häufig? Ja. Wir wünschen uns Ruhe und werden lauter. Also auch so eine Strategie, die ja eigentlich entgegengesetzt ist.
Ja total. Und das ist was er da versucht, und damit scheitert er zum Glück, weil, also die Aggressionsacht beschreibe ich im Buch auch nochmal, und da wird man auch nochmal Hintergrundwissen zu der Aggressionsdynamik sehen. Also der Ärger ist im Aggressionsbereich ja ein wirklich konstruktives Gefühl, das sich für unser leises Bedürfnis einsetzt. Also ich verletze mit Ärger und auch mit Wut verletze ich keinen Menschen, sondern setze mich für mich ein, ne? Und mache das eben nicht gegen die andere Person. Das ist immer ganz wichtig da in diesem Bereich. Hingegen dann die Personengewalt oder die Sachgewalt in den destruktiven Bereich rutschen kann. Also wenn ich mit meinen konstruktiven Aggressionsversuchen jetzt keine Lösung für mein Bedürfnis finde oder auch nichts bewirken kann, dann kann das sein, dass ich in den Gewaltbereich, in die Ohnmacht komme. Weil ich in diesem machtvollen, ich versuche mit Ärger für mich und mein Bedürfnis einzustehen, einfach nicht weiterkomme. Kann man auf Kinder, kann man, finde ich, auch wunderbar auf uns Erwachsene übertragen, auf die weltpolitische Situation gerade. Also man kann es überall anwenden. Und dieser Mann, der ist im Ärger. Und den macht er da jetzt deutlich. Und Obama wird lauter, versucht das zu ignorieren. Gott sei Dank lässt der junge Mann sich da nicht abwimmeln und macht einfach weiter. So, ne? Dann merkt Obama in so einem Schlüsselmoment, macht er so quasi, kann mit seiner Strategie nicht fortfahren, muss sich jetzt verändern, also muss eine neue Strategie wählen. Jetzt dreht er sich um zu diesem jungen Mann und antwortet ihm. Und in diesem Moment denkt man, okay, klar, der nimmt jetzt Kontakt auf, der wendet sich zu. Schön, aber er antwortet. Und Menschen, die ihren Aggressionen quasi Ausdruck verleihen, die wollen eigentlich keine Antworten, die wollen im ersten Schritt gehört werden. Und das macht Obama nicht. Obama antwortet darauf. Und der junge Mann lässt sich mit diesen Antworten aber nicht abspeisen und geht weiter. Dann irgendwann sagt Obama, dann soll jetzt Schluss, so sinngemäß, dreht sich wieder um, lässt den Kontakt abbrechen, schaut wieder zu der Menge, und der junge Mann wird lauter. Ist wunderschön. Und auf einmal macht die ganze Gruppe mit. Und die ganze Gruppe ruft, und ich weiß nicht genau, was sie rufen, aber setzt sich für diesen jungen Mann ein, dass der gehört wird in seinem Anliegen. Und dann merkt Obama, okay, das geht auch nicht, diese Strategie, einfach Schluss jetzt umdrehen. Das wird alles nur noch schlimmer. Ne? Da ist jemand, der braucht gerade wirklich was. Dann dreht er sich um und dann nimmt er zum ersten Mal Kontakt wirklich, also wirklich Verbindung auf. Und er sagt sowas wie, ich respektiere die Leidenschaft der jungen Menschen. Und das ist für mich so die Übersetzung für, ich habe Respekt vor den Bedürfnissen, die da sind. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Grundhaltung. Das muss ich nicht sagen, das muss ich aber in mir spüren, dass ich alle, also dass ich die Bedürfnisse respektiere. Wenn mir das gelingt, dann spricht mein Körper das. Dann sagt mein ganzes Gesicht, also dann kommt sowas wie Verachtung nicht. Dann ist sowas Wirkliches, ne? Dann ist sowas, ich möchte verstehen, was bei dir gerade los ist da. Und das macht Obama durch diese Aussage. Und dann benennt er das Gefühl. Ne? Also ich sehe, dass du besorgt bist, weil es dir um deine Familie geht, ne? Die abgeschoben werden soll. So sinngemäß sagt er das. Und damit knüpft er an dem Gefühl an von dem jungen Mann. Und eine Sache, und da muss ich eben was einbringen, das fand ich total spannend zum Thema Gefühle. Das hat nämlich in der gewaltfreien Kommunikation, das ist ja auch so, dass wenn wir Gefühle ansprechen und die richtig ansprechen, dann beruhigt sich was bei uns. Ne? Und das ist was, wo ich dachte, so gerade als Mann, der nicht so gefühlsstark, also nicht das Vokabular für Gefühle nicht hatte, war das für mich eine ganz tolle Erkenntnis, weil früher war hungrig, durstig, ne, müde. Das waren so Gefühle und gut und schlecht. Ich fühle mich gut und schlecht. Heute weiß ich es natürlich besser. Und es gab mal eine Studie, ich würde die jetzt gerne mal reinbringen, weil die für mich so sinnvoll war. Das bringt den Kontext zu Obama vielleicht auch nochmal ganz gut. Da hat in Los Angeles, Matthew Lieberman war das, der hat so Leute in den Kernspintomographen, in so einen funktionalen, ne, Kernspintomographen, den Magnetresonanztomographen reingeschoben und hat dann geguckt, wenn er ihnen so Bilder gezeigt hat von Gesichtern, wo Gefühle drauf zu sehen waren, was passiert im Gehirn? So, und man hat dann festgestellt, irgendwie spiegelt das Gehirn ja, ne, wir spiegeln uns ständig gegenseitig, dass die Gefühlsregion im Gehirn an Aktivität zunimmt. Aber der präfrontale Kortex, so wo das logische, klare Denken und so weiter verankert ist, nahm ab. Das heißt, sind wir emotional, sind wir weniger rational, hat er daraus so ein bisschen abgeleitet. Jetzt war es ja interessant, wie kriegen wir denn unsere rationalen Fähigkeiten wieder? Und dann hat er den Leuten in diesem Gerät quasi Gefühlsworte unter das entsprechende Gesicht gepackt. Und dann war das ein wütendes Gesicht und darunter stand glücklich oder wütend. Und die Leute in diesem Gerät sollten jetzt das entsprechende zutreffende Gefühl anklicken. Und in dem Moment, wo sie das richtige Gefühl quasi in Worte gefasst haben, hat sich die Gefühlsregion im Gehirn wieder beruhigt und ne, das Zentrum für logisches Denken hat wieder an Aktivität zugenommen. Man konnte das ziemlich krass messen und hat da auch viele unterschiedliche Versuche gemacht und das war eindeutig. Und die Studie hieß Putting Feelings into Words, also fasse, ne, packe das Gefühl in Worte. Und das finde ich einfach wunderschön für den Alltag. Dieses Wissen einfach nochmal zu nutzen und sagen, okay, ich kann das, was gerade in meinem Bauch abgeht, als Gefühl ausmachen und weiß auch, was das ist, dass das gerade vielleicht auch Ohnmacht ist. Weil manchmal ist so im Bauch so dieses, oh, ne, so ein flauer Magen und so, ich fühle mich gerade total hilflos, vielleicht auch ohnmächtig, aber ich kann das packen und das beruhigt mich irgendwie, weil ich weiß, was in mir gerade vor sich geht. Gilt für uns genauso wie für unser Gegenüber. Ne, ich sehe dich, ist ja die Botschaft dahinter, ich sehe dich in deinem Gefühl. Und das hat, wenn man sich das Video anguckt, das kann man dann ja machen, alle waren ruhig. Also alle Menschen, die vorher laut waren, waren ruhig. Man hat in dem Moment gemerkt, okay, der verbindet sich gerade ernsthaft, ne, und versucht nicht zu antworten, der versucht zu verstehen. Und das fand ich einen Moment, wo ich sage, das kann man sich für den Kontakt mit Kindern, für den Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen, mit Eltern, mit allen, kann man sich dieses Obama-Video im Grunde mitnehmen und immer wieder abspielen, wenn man merkt, okay, es geht hier nicht um Antworten, es geht hier um Verbindung und darum zu verstehen. Und dann beruhigt sich ganz viel. Also absolut, absolut genial. Obama geht noch weiter, wenn ich das ganz kurz ausführen darf, und macht nochmal so einen Rahmen der Möglichkeiten, spricht er im Grunde an. Also er sagt, dass er das hört und wenn er könnte, würde er das einfach so umsetzen, was der junge Mann da fordert. Aber es gibt Regeln, ne, geltendes Recht, Gesetze, Demokratie und das muss und möchte ich berücksichtigen und ich werde mich für dein Bedürfnis stark machen im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe. Es ist nicht so einfach, ne, einfach reinzurufen und zu sagen, mach mal Präsident und dann passiert das. Das ist ein schwieriger Weg, aber ich werde den Weg gehen. Und auch das finde ich so schön für jedes Gespräch, dass wir den Rahmen der Möglichkeiten einfach immer wieder benennen dürfen. Also wir können sagen, es gibt hier Grenzen und ich verstehe das und wenn ich könnte, würde ich das auch umsetzen, was Sie fordern. Lassen Sie uns gucken, ne, gemeinsam. Es geht Ihnen zum Beispiel um die Sicherheit Ihres Kindes, wenn es jetzt ein Elterngespräch ist. Wie können wir das in diesem Rahmen gewährleisten? Und gut, Sicherheit des Kindes müssen wir sogar gewährleisten, aber trotzdem ist es ein wichtiges Bedürfnis, wo ich sage, das ist der Rahmen und da können wir jetzt kreativ werden und denken. Und das macht, also Katrin, das macht alles so viel leichter, wenn wir deswegen Gespräche vorbereiten, den Rahmen der Möglichkeiten klar haben. Ne? Was ist der Rahmen, in dem ich wirken kann hier? Und innerhalb dieses Rahmens dann quasi aktiv werden für die Bedürfnisse. Das heißt eben auch nicht, jeder bekommt, was er möchte, sondern das heißt eben auch Grenzen der anderen zu benennen und zu schützen, rechtliche und so weiter, Rahmenbedingungen zu achten, die wir haben. Aber in diesem Rahmen sind wir völlig frei. Und das war so schön zu sehen. Und das ist im Grunde für mich so ein Paradebeispiel für Konfliktlösungen, auf allen Ebenen. Also das würde ich auch im Kontakt mit den Kindern mitnehmen. Ich würde es mit allen machen. Ist toll.
Wow, vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte jetzt auch Millionen Gedanken im Kopf. Also zum Teil, was du angesprochen hast, die Bedürfniserfüllung, dass es die gar nicht primär oft ist, auch bei den Kindern nicht, sondern das Gesehenwerden, sich zu hören. Und auch an der Stelle, als du beschrieben hast, dass das Publikum noch lauter wurde. Auch das kennen wir aus der Praxis mit den Kindern, dass ein Kind anfängt und auf einmal haben wir Sorge, es kippt die ganze Stimmung und andere lassen sich auch noch in den Bann ziehen. Ja. Und was uns dann manchmal in dieser vielleicht gefühlten Ohnmacht, Überforderung leicht passieren kann, ist zu überlegen, okay, auf was greife ich jetzt zurück? Was liegt jetzt hier ganz nah? Aber ich nutze jetzt schnell einen Wenn-Dann-Satz oder schaue an die Tafel und zeige die Ampel oder. Und versuche, nochmal mehr in meine Macht zu kommen, um mein Gegenüber zu besänftigen, sei nett ausgedrückt, einfach zu stoppen.
Ja.
Du beschreibst so großartig, dass es darum geht, diesen Raum zu schaffen, diesen Moment, sich zuzuwenden, hinzuhören und zu sagen, warte mal kurz, ich höre dir jetzt erstmal zu. Mhm. Dass wir manchmal gar nichts machen brauchen, als da zu sein, sich zuzuwenden. Und da fällt mir noch das Zitat von Frankl ein, in kurz gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit, ne, diesen Raum wirklich, den wir ja haben, ne, trotz Rahmenbedingungen, die können sonst wie schlecht sein, diese paar Sekunden, die es ja oft sind.
Absolut,
das hat ja nicht lange gedauert. Ne? Aber wenn wir uns überlegen, wie es anders ausgegangen wäre, der Sicherheitsmann wäre gekommen und hätte die Person entfernt, wäre es ganz anders gewesen.
Genau, der ist auch noch drin. Stimmt, gut, dass du das sagst. Im Video wird das ja nochmal, analysiere ich das nochmal, da kommt der Kampfmodus von Obama in Form des Sicherheitsdienstes, ne? Den wir auch haben. Den haben wir. Jetzt ist mal Schluss. Ne? Und wenn du so weitermachst, dann passiert das und das, deine Wenn-Dann-Sätze, wie du es gerade nochmal gesagt hast, das ist unser klassischer Kampfmodus. Ne? Wir fühlen uns hier bedroht in der Situation, in unserem Vorgehen. Wir verlieren die Kontrolle, sind in Ohnmacht und nutzen das dann eben. Das machen wir übrigens auch mit Eltern. Und wenn wir das machen, haben wir ganz häufig die WhatsApp-Gruppe im Hintergrund, die sich dann erstmal in Rage bringt. Ne? Also wie kann das sein? Und die sind doch sowas von, ne? Also dann kommen Urteile und so weiter. Und auf einmal haben wir diesen wütenden Mob da, der sogar verletzend wird und nicht nur wütend bleibt, sondern auch, ne, die ist ja auch inkompetent, also dann auch nochmal so angreifend wird, weil sich einzelne Eltern oft auch einfach nicht gehört fühlen. Ne? Und die Erwartung ist eben nicht da, löse all meine Probleme jetzt und sofort, auch nicht bei Eltern, sondern hör mir erstmal zu, verstehe mich. Ne? Und wenn du mich verstehst, dann ist schon, ich habe früher mal 50% gesagt, ich würde jetzt sogar sagen 80% des Konfliktes gelöst und die 20% Lösung am Ende. Ach, die finden wir auch. Also wir sind ja nicht auf den Kopf gefallen, ne?
Wenn wir uns dann den Rahmen angeschaut haben.
Genau.
Ich hätte Lust noch auf ein kleines, ich weiß, es geht wahrscheinlich auch schwierig, dieses komplexe Beispiel, was ich noch in der Tasche habe, in Kürze zu beantworten. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es für den praktischen Alltag der Fachkräfte sehr gewinnbringend sein kann. Ich mag noch mal kurz in die Kita-Praxis wechseln oder in die Krippenpraxis.
Ja.
Es ist gerade wieder hochaktuell Gewalt in pädagogischen Einrichtungen und mir begegnet es auch in den Seminaren jedes Mal, dass Fachkräfte fragen, wenn ich etwas beobachte, was ich als gewaltvoll einstufe, wie kann ich das ansprechen? Stellen wir uns vor, ich beobachte, dass meine Kollegin, das ist wieder die Kollegin, die ich gerade gewählt habe, einem Kind von hinten mit einem kalten Waschlappen über den Mund wischt. Und wir haben eigentlich in der Teamsitzung uns schon mal angeschaut, wie wir das wünschen, wie wir mit Kindern die Grenzen der Kinder wahren, wie wir diese Situation lösen. Aber die Kollegin kommt einfach im Eifer des Gefechts von hinten, wischt rüber. Und ich denke, oh nee, diese Grenzüberschreitung, die kann ich nicht ertragen. Und ich muss es irgendwie ansprechen. Ohne dabei auch die Grenze der Fachkraft überschreiten zu wollen, weil ich weiß auch, ich möchte auch mit der Fachkraft gewaltfrei, gewaltbewusst umgehen, auch gerade vor den Kindern. Und ich bin Vorbild und frage mich jetzt in der Zwickmühle, was mache ich da, wenn ich sowas beobachte? Kannst du darauf vielleicht noch einen kleinen...
Klein. Also wieder Option A, einfach ansprechen und dann läuft das. Wenn das nicht geht, dann haben wir natürlich schon wieder Arbeit vor uns. Also dann können wir Formulierungen wählen, natürlich. Und wir können, wie du sagst, also wir sollten uns beim Gewaltschutzkonzept auseinandersetzen. Wir sollten gewaltbewusst und sensibel dafür sein. Wir sollten uns weiterbilden, wir sollten Fortbildung machen, wir sollten unser Wissen erweitern, weil oft ist es einfach Unwissenheit. Ne? Ich kenne jetzt auch, ich bin selber nochmal in Weiterbildung zu, ich glaube, Referent Gewaltschutzkonzepte nennt sich das an. Das ist, es gibt natürlich auch diese sehr, sehr gezielten Übergriffe. Ne? Ich suche mir den sozialen Bereich aus, weil da kann ich meine Macht über andere ausüben und dann kann ich meinen Neigungen nachgehen. Das meine ich in diesem Fall nicht. Also auch in deinem Beispiel sehe ich das da jetzt primär nicht, sondern ich sehe so eine unachtsame Handlung. Ach, mache ich mal eben dann, ne? Ersparen wir uns hier alle Arbeit und so weiter. Und dann sehen wir aber vielleicht das Kind, das Gesicht dabei verzieht und sich sehr unwohl fühlt. Was auch immer, ob es jetzt Ekel ist oder irgendwie wird die Grenze des Kindes da überschritten. Und wenn wir das sehen, gilt natürlich nach wie vor Gesichtsverlust vermeiden, also die Kollegin nicht an den Pranger stellen in der Gruppe und sagen, ey du, mit deinem Verhalten, das geht gar nicht, das ist Gewalt, hör auf damit. Machen viele. Ich glaube, dass das nicht ich bin ja Harmonie-Ecke, weißt du ja. Ich glaube nicht, dass das zu dieser Harmonie in Teams führen wird, sondern mir genau zu überlegen, unterbreche ich jetzt diese Handlung? Ne? Aber dann müsste ich vorher schon überlegt haben, was machen wir, wenn wir Gewalt beobachten miteinander? Ne? Also das passiert Unachtsamkeit und auf einmal handeln wir gewaltvoll. Und das hatte ich mal in einem Team, die habe ich begleitet und da haben wir uns Codewörter ausgedacht. Und dann ging das so, dass die Kollegin sagt, boah, ich kann damit nicht gut umgehen, wenn die Kollegin so sich in Rage fährt. Und da zieht sich in mir alles zusammen und ich werde selber ohnmächtig. Was können wir machen? Und dann hat sich das Team darauf geeinigt, dass sie einfach eben kurz sagen, hey, Mensch, in diesem Fall, also ausgedachter Name, Mensch Helga, Telefon. Ne? Und dann war klar, die Helga kann in dem Moment rausgehen aus der Situation, okay, kann sich eben beruhigen, ne, weil sie selber irgendwie hochgefahren ist. Und Telefon war einfach das Codewort und danach konnte man ins Gespräch gehen, ne? Um diese Situation zu unterbrechen. Fand ich das sehr charmant. Das Team hat sich darauf geeinigt. Alles klar, okay, wenn wir das bei uns beobachten, Codewort Telefon, wissen wir Bescheid, dann verlassen wir kurz die Situation und reflektieren das im Nachhinein miteinander. Das heißt aber auch Feedback-Kultur, ne? Also das heißt auch wieder Verhalten und Menschen zu trennen, nicht Angst vor der Verurteilung zu haben, dass ich jetzt ein schlechter Mensch bin, weil ich kurz nicht aufgepasst habe und meine Kollegin, die verurteilt mich jetzt gleich und wird sagen, so, du bist überhaupt nicht kompetent als Fachkraft, du bist gewaltvoll und das haben wir jetzt 10-mal besprochen und du machst es immer noch so, ne? Ist ja auch die Angst, die wir haben. Sondern in einem geschützten Rahmen sich zusammenzusetzen, eine klare Beobachtung zu benennen, also auch das Gesicht des Kindes und so weiter, die Grenze, die das Kind kommuniziert, dann könnte es heißen, ah, okay, shit, das habe ich gar nicht gesehen. Ich kam ja von hinten, habe so gemacht. War mir gar nicht bewusst, dass das Kind so auch Ekel vielleicht im Gesicht gezeigt hat. Ne? Das hast du jetzt aus deiner Perspektive. Ah, okay, danke. Ja, Mensch, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das mache ich eben. Ne? Und dann können wir sagen, okay, und wir haben noch Leitwerte, weißt du doch. Ne? Dass wir, was weiß ich, was unsere Leitwerte sind. Aber in diesem Fall sind die Leitwerte die Grundlage, um Gewalt zu verhindern. Also wir müssten schon gucken, dass es da um die... müssen wir gucken, was für ein Wert da gerade getroffen wird, dass wir die Grenzen der anderen wahren. So, da haben wir uns auch drauf geeinigt, wenn jemand seine Grenze benennt, auch nicht nonverbal, also durch Mimik, dass wir das dann als Grenze auch akzeptieren und nicht überschreiten. Jetzt hat das Kind ne, seine Grenze durch Ekel deutlich gemacht und dann bitte lass uns das in Zukunft anders machen. Mein Vorschlag wäre, wir legen da was weiß ich, einen Waschlappen hin oder schon mal so ein Tuch, dass die Kinder selber sich danach den Mund abwischen können oder wie sie zumindest daran erinnern können. Oder wir sagen, es ist uns egal, dass beim Essen passiert das und danach wird sich der Mund gewaschen und wir begleiten die Kinder dabei. Es werden sich auch da wieder Lösungen finden, aber die Art und Weise, das anzusprechen, ich würde es nicht in der Situation machen und wenn es wirklich massive Gewalt ist, Codewörter nutzen, das schützt vor Gesichtsverlust. Also es ist einfach, wenn ich sage, ey Mensch, komm, hör auf jetzt, raus aus der Situation, nimm die Kollegin da weg, die wird ihr Gesicht vor den Kindern so fühlen, dass ja auch viele verloren haben und die wird da Probleme mit haben, das für sich annehmen zu können, glaube ich. Also ich habe es oft erlebt. Ja.
Helga, Telefon.
Ja, Helga, Telefon.
Und ja. Auch einen ganz, ganz wertvollen Satz, Verhalten und Mensch voneinander zu trennen.
Ja.
Was gibt das für eine Entlastung, dass mein Verhalten ist und wir alle auch Fehler machen und machen dürfen und ich deswegen nicht zwangsläufig ein schlechter Mensch ist. Genau das, was wir unseren Kindern ja immer mitgeben möchten.
Genau. Und dazu, Katrin, wir sind zu wenig oder ich bin zu wenig auf die Vorbereitung dieser Situation gekommen, weil alles beginnt bei uns. Ich würde aber an der Stelle noch eine Sache mitgeben wollen. Die habe ich im Buch mit eingebaut, weil es mir so wichtig war. Wenn wir merken, dass wir Mensch und Verhalten nicht mehr trennen können, weil wir diesen Menschen an sich so verurteilt haben und wenn wir diesen Menschen sehen, so genervt sind, ne, schon, ich muss dich nur sehen und boah, dann ne, dreht sich bei mir alles um. Dann haben wir ein Problem im Miteinander, was sich so einfach erstmal nicht lösen lässt. Und es gibt, ich habe das von Sebastian Pups-Pardigul in seinem Buch Leben mit Hirn nochmal aufgefasst, eine Mitgefühlsmeditation hat er da beschrieben und das fand ich total schön, die man sich dann einfach anhören kann. Und das habe ich dann auch nochmal aufbereitet. Da gibt es unterschiedliche Arten dieser Meditation, um sich einfach nochmal mit dieser Person, mit dem eigenen Mitgefühl zu verbinden. Also ganz kurz gesagt funktioniert das so, dass wir Menschen, die uns nahestehen, da können wir das Gefühl von Liebe gut übertragen. Und wir entfernen uns von diesen nahestehenden Menschen auf Menschen, die neutral sind und versuchen, dieses Gefühl mitzunehmen, auf diese zum Beispiel Kassiererin im Supermarkt und da auch Liebe zu fühlen oder zu spüren oder eine Verbundenheit zu aufzubauen und gehen dann immer weiter bis zu diesen Menschen, wo es uns so schwer fällt und nehmen quasi dieses Gefühl, das wir für unsere Liebsten haben, mit auf diesen Menschen und übertragen dieses Gefühl und diese Liebe für diesen Menschen. Und das machen wir ein paar Mal, das machen wir vielleicht ein paar Tage, ein paar Wochen. Und es verändert sich was. Also es verändert sich was. Wir haben wieder eine andere Sicht auf diesen Menschen und können uns viel, viel leichter verbinden. Und das ist für mich so ein kleiner, einfacher Zugang, wie wir es schaffen können, dass wir Menschen, die wir ablehnen, die wir vielleicht verachten sogar, dass wir da wieder das Gefühl von Liebe kultivieren können. Das halte ich für ganz, ganz notwendig, um in friedliche Beziehungen miteinander zu kommen.
Hergen, Wahnsinn. Jetzt bin ich ehrlich gesagt, nachdem was du uns alles schon an Schätzen mitgegeben hast, gespannt, ob dir noch ein Schatz einfällt. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil meine abschließende Frage bei dem Podcast ist, wenn du den Hörern und Hörerinnen noch eine Botschaft mitgeben könntest, welche wäre das?
Ja, das habe ich jetzt tatsächlich das für mich sehr klar. Das ist das Brückenbauen zueinander. Und dass wir niemals aufhören. Also ich glaube, wir können immer Verbindungen zu allen Menschen aufbauen und diese Brücke bauen. Und wenn uns das alleine nicht gelingt, dann müssen wir uns nur bewusst sein, dass Brückenbauen manchmal echt anstrengend ist und dass wir mehrere Menschen brauchen, um diese Verbindung, diese Brücke zu der anderen Person herzustellen. Wir müssen das nicht tun, aber ich finde, es ist sehr, sehr wertvoll, um Konflikte eben nachhaltig klären zu können und aufzulösen. Und das ist das, was ich mitgeben möchte. Lass uns gemeinsam Brücken bauen, manchmal alleine, manchmal zusammen. Und dann schaffen wir das, ja.
Ach, wunderbar. Ich danke dir von Herzen, Hergen Sasse. Wenn man dich finden möchte, wo findet man dich?
Ja, im Internet, www.sozialundstark.com. Über das Buch wird man mich sicherlich dann auch nochmal finden. Und auf Instagram auch. Ich glaube, wenn man Hergen Sasse oder Sozial und Stark eingibt, ploppt das auf, da bin ich mir immer unsicher. Und ja. Das sind so die Anläufe, genau.
So, ich habe ein ganz großes Lächeln im Gesicht. Mein Herz ist ganz erwärmt. Ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch.
Und sehr gerne.
Wünsche dir alles Liebe.
Danke.
Und den Hörern und Hörerinnen danke ich von Herzen fürs Zuhören und freue mich, wenn sie auch das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, auf die ersten Jahre kommt es an. Bleiben Sie gesund. Ihre Katrin Hohmann.